Das heißt, die Besucher und Besucherinnen, die stehen dann im Raum und fangen bellen an.
Ja.
Neben anderen Besuchern und Besucherinnen.
Also bei uns ist es ja erlaubt auch, man darf ja reden, man darf sich äußern. Manchmal natürlich, wenn viele, ein paar hundert Leute zugleich da sind, ist das schon recht eine Herausforderung, natürlich eine akustische, wenn dann auch noch jemand bellt. Es ist natürlich immer freiwillig, aber wenn jemand die Tonspur hört und er kriegt dann die Aufforderung, jetzt versuch doch selber mal zu bellen, dann kann es schon vorkommen, dass die auch bellen. Gleich anschließend daneben ist ja das Soundogramm.
In Innsbruck gibt es etwas, das in ganz Europa einzigartig ist. Und zwar handelt es sich um das Audioversum. Es ist ein Privileg, das wir hören können, aber wir stellen uns zu wenig die Frage, welche Bedeutung dieser Sinn eigentlich für uns hat. Und das Museum Audioversum beschäftigt sich täglich mit dieser Angelegenheit. Und es geht um das Hören und das Eintauchen in Erlebnisse. Da werden Dezibel mehr oder weniger greifbar gemacht. Und es ist einfach eine Wissensvermittlung der ganz besonderen Art, wo auch Kunst eine Rolle spielt. Denn das geht von der Leiterin des Museums, Julia Sparber-Ablinger, aus. Sie hat langjährige Erfahrung im Kunst- und Kulturbereich als Journalistin. Und man sieht auch, welche Begeisterung sie zum Thema Hören hat und wie sie das mit Kunst verbindet. Und eines ist klar, die Formate sind ein Abenteuer, die ein Fest für die Sinne von uns Menschen sind. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Julia Sparber-Ablinger. Was begeistert dich an deinem Beruf, Julia?
Lieber Robert, das ist eine ganz schöne Frage, die du mir da gleich zu Beginn stellst. Ich kann wirklich sagen, ich habe etwas gefunden, das mich komplett begeistert. Die Gestaltung von Ausstellungen, die Möglichkeit, dass man Besucher begeistern kann mit dem, was man macht, mit der kreativen Seite in mir, also die kann ich voll ausleben in meinem Beruf. Die Verbindung mit einem engagierten Team, das wir wirklich haben im Audioversum, auch sehr kreativ denkende Menschen können Ideen auf die Welt bringen und in diesem tollen Haus da in der Wilhelm-Kreide-Straße umsetzen. Das ist für mich das Schönste, was ich mir vorstellen kann an Arbeit. Und ich habe eine ganz tolle Chefin, die Frau Dr. Hochmeier von dem Unternehmen Medel. Der Träger des Audioversum ist ja die Firma Medel. Und ich habe ihr einmal gesagt, und das habe ich wirklich von Herzen gemeint, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich einen Lotto-Sechser machen würde und keine finanziellen Sorgen hätte, aber ich würde immer die Arbeit im Audioversum weitermachen. Das kann ich wirklich ganz ehrlichen Herzens sagen, weil es für mich einfach eine ganz große Freude ist, diesen Beruf auszuüben.
Wie würdest du das Audioversum beschreiben?
Das Audioversum ist ein Science Center, also ein Wissenschaftsmuseum, ist sehr interaktiv. Also das heißt, alles, was man bei uns sehen kann, darf man auch angreifen. Soll man angreifen, soll man fühlen. Wir machen Dezibel, kann man nicht bei uns nur hören, sondern auch entsprechend fühlen. Es geht bei uns ums Hören, aber auch im übertragenen Sinne, also ums entsprechende Zuhören. Und es ist auch ein Museum des Hörens. Und das macht uns eigentlich so besonders. Es gibt es wirklich nur in Innsbruck am Landhausplatz, dass wir sozusagen auch Dinge hörbar machen oder Bilder, Kunst hörbar machen, die man nicht nur anschauen kann, sondern eben auch aktiv mit den Ohren dabei sein kann. Und das finde ich so besonders, dass man sagt, wir bespielen im Audioversum alle Sinne, den Sehsinn, den Hörsinn und auch den Tastsinn. Ja, ganz ein vielfältiges Haus, über 1500 Quadratmeter, wo man sich viele Stunden aufhalten kann, wo es nie langweilig wird. Eine akustische Erlebniswelt sozusagen.
Warum ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, was Hören bedeutet oder was Akustik ist? Weil wir, viele Menschen haben ja das Privileg, hören zu können. Vielleicht, dass sie nicht immer hinhören, aber grundsätzlich die Möglichkeit besteht. Was geschieht dann mit den Menschen, wenn sie im Museum waren? wenn sie das alles erlebt haben.
An sich ist es leider so, dass der Hörsinn immer nachgereiht wird dem Sehsinn. Man glaubt immer, das, was wir sehen, ist wichtiger. Wenn man einen Menschen fragt, was, wenn jetzt das Sehen oder Hören verlieren würdest, was wäre dir lieber? Das ist eigentlich eine schreckliche Frage, weil beides ist ganz schrecklich, wenn wir das nicht mehr könnten. Aber eben der Hörsinn wird oft unterschätzt. Dabei ist das Hören so wichtig in jeder Form von Kommunikation. Dass wir da sitzen und miteinander reden können, ist nur möglich, weil wir beide ein Gehör haben, weil wir uns beide hören, weil wir uns zuhören können. Jede Form von Lernen geht auch über den auditiven Sinn. Und wir wollen einfach bewusst machen, was im Menschen passiert, wenn er hört. Also wie komplex dieses System im Ohr ist. Das sind ja die kleinen Gehörknöchelchen, die Membran des Trommelfells und so weiter. Das ganz Wichtige ist, dass man das einmal versteht. Viele haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht, was eigentlich da hinter unserem Ohr sich alles befindet. Aber eben auch, was wir auch vermitteln wollen, wie man das Gehör schützt, dass es möglichst lang gut bleibt. Es ist nämlich so, wenn wir gut aufpassen auf unsere Ohren, dann haben wir sie sehr lange sehr gut. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Leider ist es im Alter bei jedem so, so wie auch der Sehsinn nachlässt, lässt natürlich auch der Hörsinn nach mit der Zeit. Da müssen wir uns einstellen, also jenseits der 50 wird leider das Gehör weniger. Und umso mehr wir uns Lautstärken aussetzen, umso mehr wir uns diesen Kopfhörern aussetzen, ist leider ein bisschen ein Problem, sage ich jetzt einmal in der neueren Zeit, umso schlimmer wird's. Eben all diese Dinge sind wichtig, dass wir das einmal verstehen. Auf deine Frage noch, dass man sagt, warum ist es wichtig, dass wir den Hörsinn erschätzen, warum, dass wir lernen, was Akustik und Echo und so weiter bedeutet. Hören ist ein aktiver Prozess. Also der einerseits natürlich unbewusst im Ohr sich abspielt, aber dass wir uns gut zuhören können, dass wir gut kommunizieren, ist es eine aktive Denkleistung. Und wenn wir manchmal Fernsehdiskussionen anhören und wir merken, es gibt eine kontroversielle Diskussion und eigentlich reden alle durcheinander, keiner hört sich mehr wirklich zu, dann kann man auch nicht wirklich verstehen. Also, dass man den anderen versteht, muss ich empathisch zuhören und muss ich auch bereit sein, dem anderen empathisch zuzuhören. Und das ist etwas, das in unserer Gesellschaft leider total unterschätzt wird oder oft einfach überhaupt nicht mehr gewertschätzt wird, muss man sagen. Und das ist auch bei uns im Haus ganz wichtig, dass man sagt, man hört dem Besucher aktiv zu und wir lernen unseren Besuchern, vor allem den Schülerinnen und Schülern, die sind ja eine große Zielgruppe bei uns, auch wieder, wie das funktionieren kann, dass man sich gegenseitig zuhört und dadurch auch jede Form von Kommunikation besser wird. Und auch die Lernbereitschaft, also die Lernfähigkeit nimmt extrem zu, wenn man sich gut zuhört. Und nicht nur hört, damit man sofort antworten kann. So wie du das auch so schön machst, dass du mir gut zuhörst.
Danke für das Kompliment, Julia.
Fein.
Da hätte ich jetzt eine persönliche Frage an dich. Hast du immer gut zuhören können?
Nein, natürlich nicht. So wie es niemand immer kann. Das Zuhören ist natürlich auch ein Prozess der inneren, der Emotion. Ja, wenn man aufgeregt ist, wenn man emotional ist, wenn man verliebt ist oder wie auch immer, also die unterschiedlichen Zustände, die wir erleben, torpedieren manchmal diesen Sinn, ja, weil man sich, gerade wenn man ein kommunikativer Mensch ist, tut man sich dann natürlich schwerer, als wenn man eher so ein Calm-Down-Mensch ist. Also jeder hat da seinen unterschiedlichen Zugang. Und so ist es natürlich auch nicht mehr, gelingt es mir auch nicht immer. Aber das Bewusstsein habe ich mit der Beschäftigung mit dem Hörsinn hier im Audioversum sehr geschärft, muss ich sagen. Und wenn man eben bewusster in ein Gespräch geht, bewusster auch Teammeetings leitet zum Beispiel, also was ich immer sehr viel auch schon in meiner Vergangenheit gemacht habe, sind Laudatio, eine Laudatio zu halten, zu Menschen zu sprechen, aber dann auch Feedback einzuholen. Da habe ich gemerkt, dass ich das viel besser kann wie früher. Also, dass ich gut zuhören kann, dass ich gerne zu Menschen rede, aber auch dann gut zuhören kann, was sie mir sagen. Und das dann auch differenzierter aufnehmen kann, als ich das nur früher gemacht habe, ja. Also, mit der Beschäftigung mit dem Hörsinn, der eben sehr umfassend ist, der in der Physiognomie des Menschen verankert ist, aber eben auch ganz stark im Gehirn und eine bewusste Denkleistung ist, da funktioniert es sehr viel besser, ja.
Du hast vorhin diese Gegenstellung gestellt, diese Frage gestellt, was würde man eher verlieren, den Sehsinn oder den Hörsinn? Mhm. Ihr arbeitet ja sehr viel mit Kunst. Mhm. Und Kunst ist ja eigentlich etwas, das schaut man eher an, aber ihr habt es ja mit Hören verbunden, oder?
Genau, genau. Also ich habe ja in meiner Vergangenheit immer mich sehr viel mit Kunst beschäftigt. Ich bin ja an sich Kulturjournalistin und habe mir immer also für Ausstellungen interessiert und Ausbildung im Bereich Ausstellungsdidaktik gemacht. Und deshalb habe ich mir gedacht, im Audioversum hat auch die Kunst ihre Berechtigung. Also in erster Linie war es eben ein interaktives Museum. Kunst ist erst also quasi mit mir gekommen, seit 2019. Und wir haben so eine kleine Sammlung aufgebaut mit Kunstwerken, die sich eben mit akustischen Phänomenen beschäftigen. Das Echo zum Beispiel, die Akustik, die wir vorhin schon angesprochen haben. Der gute Ton ist eine interessante Arbeit von einem Tiroler Künstler namens Thomas Ries, kennt man eigentlich bei uns. Und man geht bei uns eben ins Foyer, sieht diese Bilder, und Skulpturen hängen, also unterschiedlichste Medien von Kunst sind bei uns zu sehen. Und man kann entweder mit einem QR-Code direkt mit seinem eigenen Handy oder eben mit einem Kopfhörer direkt eine Geschichte dazu hören. Zum Beispiel eben, was Akustik ist, wie Akustik entsteht, wo Akustik gut ist, warum sie gut ist, wo sie eher zu vernachlässigen ist und so weiter. Dann zum Beispiel der gute Ton, das ist ja so eine Metapher, der gute Ton, den wir kennen in Form von Musik oder Stimme, aber eben auch, den wir anschlagen sollen in der Kommunikation. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir den richtigen Ton treffen. Also das ist eine sehr unterhaltsam erzählte Geschichte zu diesem Bild. Und so wird quasi bei uns die Kunst lebendig. Man schaut sie nicht nur an, sondern man kann sie auch mit den Ohren aufnehmen. Also man kann beide Sinne bespielen und trotzdem lassen wir dem Betrachter immer die Möglichkeit, dass er so seine eigene Geschichte dazu noch erzählt oder weitererzählt. Das ist so das Besondere bei uns, dass die Kunst nicht nur sichtbar ist, sondern eben auch zum Betrachter spricht. Und das insofern besonders, weil natürlich in Museen gibt es auch Audioguides. Ja, man kann durchgehen und kann sich ein Audioguide leihen. Da wird aber meistens der Hintergrund erklärt, also da werden Erklärungen geliefert. Das natürlich auch Aufgabe ist von einem Museum. Bei uns, weil wir eben kein klassisches Museum sind, ist es eben ein Zusatz. Quasi hat auch die Tonspur, die wir liefern, auch die ist ein Teil der Kunst. Und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr bereichernd, auch also diese Arbeiten auszusuchen. Teilweise schreibe ich auch die Texte dazu, nicht alle. Wir arbeiten mit einem ganz tollen Tonkünstler, mit dem Peter Kohlreider zusammen, der da sehr gut ist, der eben auch gut akustisch erzählen kann. weil die Erzählweise, die akustische Erzählweise und die Schreibweise ist ja ganz was anderes. Wenn du wirst das wissen als Podcaster natürlich, alles, was ich höre, hört sich anders an, als wenn ich es nur schreibe zum Nachlesen. Und das ist ja ein ganz spannender Bereich.
Was war das erste Kunstwerk, das damals in das Museum gekommen ist? Weißt du das noch?
Das erste Kunstwerk ist zum Beispiel ja, eine Fotografie von David Bowie. Heißt Evans, der Fotograf heißt Evans im Vornamen, weiß ich jetzt, habe jetzt nicht ganz schnell parat. Da ist David Bowie drauf, den man ja kennt, diesen großen Künstler, der alle möglichen Medien bespielt hat, der unglaublich interessant ausgeschaut hat. Also ist ein bisschen so meine Generation, deswegen war ich immer fasziniert von David Bowie. Und dieser Fotograf hat ihn fotografiert. Mit einer Geste, die eben zum Stillsein aufruft und eine Geste, die zum Rufen aufruft. Also klassische Gesten, die wir jetzt erklären müssen. Also Stillsein natürlich, wenn ich den Zeigefinger zum Mund führe, weiß ja jeder, jetzt Stillsein. Und wenn ich ausrufen soll, dann mache ich sozusagen so einen Trichter mit den Händen. Und das ist eben von David Bowie so inszeniert, dargestellt. Und wir haben eine Geschichte über laut und leise dazu geschrieben. Und eigentlich mit viel, viel Philosophie hinterlegt, weil David Bowie ein Künstler war, der diese Verbindung gut geschafft hat. Der einerseits sehr laut war, sehr schrill war mit seinen Outfits, der auch eine sehr experimentelle Musik in dieser Zeit produziert hat, der aber auch die leisen Töne beherrscht hat. Speziell so in den späteren Jahren. Auch mit seiner Musik ernste Themen angesprochen hat. Dieses Let's Dance zum Beispiel, weiß ich, ist ein ganz ein tolles Lied, das die Thematik der Aborigines angesprochen hat. Aber das ist auch sehr ruhig und sehr, ja, also sehr zum Nachdenken anregend. Und das war das erste Kunstwerk, weil ich mir gedacht habe, das passt jetzt optisch gut, es ist sehr einfach zu verstehen, also ausrufen und leise sein. David Bowie ist eigentlich auch ein großer Künstler, den man international kennt. Und der soll jetzt das Audioversum bereichern. Der soll uns eine Geschichte erzählen. Das ist so das Erste, was wir angekauft haben. Also unsere Sammlung ist jetzt nicht per se, also dass man jetzt sagt, wir haben jetzt nur teure Arbeiten oder so. Also wir sammeln nicht unter diesen Kriterien, ja, sondern es muss eben immer sich eben mit Akustik oder Ton zu beschäftigen sein, ohne dass es jetzt irgendwie einen großen Wert haben muss. Also am Kunstmarkt müssen wir nicht reüssieren, sozusagen.
Was ist deine Lieblingsgeschichte?
Meine Lieblingsgeschichte. Da gibt es so viele, da muss ich jetzt überlegen. Also ganz aktuell haben wir jetzt eine neue gemacht, die ist eigentlich sehr witzig. Da gibt es eine Bronzeskulptur von Georg Löwit, das ist ein Tiroler Bildhauer, Künstler und Bildhauer. Mit ihm haben wir eine Ausstellung da in der Sound Gallery gemacht und eben eine Arbeit ist bei uns geblieben, die jetzt unsere Sammlung bereichert und die heißt Bronze mit Biss. Das ist ein kleiner Bulldogge aus Bronze. Und da haben wir eine Geschichte dazu geschrieben über das Bellen des Hundes, das natürlich per se wieder ein akustisches Phänomen ist, eines Tieres. Was sagt uns das Bellen? Haben wir Angst vor dem Bellen? Finden wir das Bellen lustig? Je nachdem, was es für ein Hund ist. Und wir versuchen, die Menschen aufzufordern, mitzubellen oder ihr eigenes Bellen zu hinterlassen. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. Und wir haben es so ein bisschen übersetzt, Bellissimo.
Sehr gut.
Also das finde ich ganz eine charmante Geschichte zu dieser Skulptur.
Das heißt, die Besucher und Besucherinnen, die stehen dann im Raum und fangen Bellen an?
Ja.
Neben anderen Besuchern und Besucherinnen?
Also bei uns ist es ja erlaubt, auch man darf ja reden, man darf sich äußern. Manchmal natürlich, wenn paar hundert Leute zugleich da sind, ist das schon recht eine Herausforderung, natürlich eine akustische, wenn dann auch noch jemand bellt. Es ist natürlich immer freiwillig, aber wenn jemand die Tonspur hört und er kriegt dann die Aufforderung, jetzt versuch doch selber mal zu bellen, dann kann es schon vorkommen, dass die auch bellen. Gleich anschließend daneben ist ja das Soundogramm. Es ist ein Exponat, das auch zur Hauptausstellung gehört. Das kann ich auch kurz erklären. Da kann man ein Foto machen von sich. Klassisches Selfie machen. Allerdings wird nur sozusagen das Profil aufgenommen. Und währenddessen kann man auch was aufsprechen. Also eine nette Botschaft. Ein Hallo. Man kann auch hinein bellen, wenn man möchte. Wir haben auch schon Leute gehabt, die einen Heiratsantrag aufgesprochen haben. Und auf einem anderen Bildschirm sieht man dann quasi das Profil mit der Schallwelle, die man ausgesendet hat. Also wenn man etwas aufgesprochen hat, das laut ist, dann ist natürlich die Schallwelle entsprechend schlagt stark aus. Wenn man leise ist, ist es ein bisschen abgeflachter. Das kann man sich dann dort anhören. Und das ist ganz ein charmantes Exponat, weil man natürlich auch hört, was die anderen davor gesprochen haben und weil man sieht eben, was wir eigentlich aussenden. Ja? Weil wenn wir miteinander sprechen, unsere Schallwellen sehen wir ja nicht. Wir können sie hören, aber wir sehen sie nicht. Und mit dem Soundogramm wird sozusagen auch die Schallwelle sichtbar. Und man sieht, was es da für Unterschiede gibt, ja. Auch wenn man was aggressiv sagt, ja, dann springt die so vor. Wenn man es ruhiger sagt, kommt sie so ein bisschen langsamer daher. Ist ganz ein interessantes, wird wirklich auch ein Kunstwerk, wenn man die verschiedenen Schallwellen mit den unterschiedlichen menschlichen Profilen, wo ja auch keines gleich ist, sich anschaut auf dem Bildschirm.
Wo findet ihr diese Ideen? Also woher kommen die Ideen rund um die Geschichten oder auch, dass man das Profil aufzeichnet und dann sieht man die Schallwellen? Woher kommen die Ideen?
Also das Soundogramm ist eigentlich von Anfang an bei uns in der Hauptausstellung und das ist ein Teil der Ars Electronica in Linz, die eben die Hauptausstellung ursprünglich konzipiert hat. Also die waren da sehr kreativ, um eben Akustisches umzusetzen. Alle anderen Ideen, muss ich sagen, kommen wirklich aus unserem Team. Wir haben ein ganz tolles Team aus engagierten Technikern, weil bei uns natürlich die technische Komponente auch wichtig ist, die ebenso kreatives Potenzial hat, weil dass wir sowas technisch umsetzen können, muss auch ein Techniker kreative Ideen haben, wie er das programmiert, wie man es umsetzt, wie es auch besucherfreundlich sozusagen angeboten werden kann. Dann haben wir engagierte Vermittlerinnen, die eben Kulturvermittlung im klassischen Sinne betreiben für die unterschiedlichen Zielgruppen. Es ist anders, als wenn man das Senioren vermittelt, als wenn man seiner Schulklasse vermittelt, die auch teilweise ja pragmatisch an die Sache herangehen müssen, wenn man sagt, wenn man zu verkopfte Dinge darstellen will oder hörbar machen will, dann können wir das nicht mehr vermitteln. Es ist auch wichtig, ja, dass man die ganze Geschichte jetzt auf den Boden holt, aber eben auch viel Kreativität einbringt, um unterschiedliche Zugänge zu entwickeln. Also da muss ich sagen, haben wir wirklich ein gutes Team. Natürlich auch teilweise von außen eben mit Künstlern, die mit dem Peter Kohlreiter, mit dem wir eben sehr viel zusammenarbeiten. Wir haben auch ein externes Team mit engagierten Ausstellungsarchitekten, mit dem Rupert Asanger, mit dem Florian Folderauer, die auch wiederum so diesen haptischen Aspekt einbringen. Diese Ausstellungsarchitektur soll schön anzuschauen sein, aber soll auch angreifbar sein und soll auch gut verständlich sein. Also das ist so ein externes Team, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, und die Texte, Sprache kommt sicher auch viel von mir, weil ich eben meinen Beruf als Journalistin schon auch gelernt habe, dass man Texte auf den Punkt bringt. Und früher habe ich das natürlich nicht so in dieser kreativen Art tun können, nicht so, weil man natürlich sehr dem Thema ganz verpflichtet ist und als Journalistin soll man ja sehr neutral schreiben. Und deshalb genieße ich das jetzt sehr, dass ich jetzt da auch ein bisschen was reinlegen kann und einmal eine Geschichte schreiben darf. Eine Kurzgeschichte zumindest, keine langen. Die Tonspuren sind ja immer nur so 2-3 Minuten, dass sie also gut hörbar sind. Aber da kann man viel von der eigenen Kreativität einbringen, ja. Das ist schön.
Man kann sich ausleben in allen Facetten.
Eigentlich schon, ja. Also muss ich sagen, ja. Also es ist ganz eine sehr schöne Aufgabe für mich.
Wie ist es zu den Sonderausstellungen gekommen?
Eine Dauerausstellung wie die Hauptausstellung Hören, Abenteuer Hören, verändert sich nur geringfügig. Also wir machen immer wieder Updates und versuchen auch immer wieder mal was Neues zu machen, aber großteils ist es eine Dauerausstellung. Und da wir ja sehr viele Schulklassen bei uns haben, auch diesen Bildungsaspekt also ganz wichtig nehmen, wie gesagt, eigentlich können wir mit dem Thema Hören auch andere Geschichten erzählen. Und deshalb sind eben diese zwei Räume so im Laufe der Jahre dazugekommen im Erdgeschoss. Und wir bespielen immer, also halbjährlich wechseln die Ausstellungen, die dann jeweils ein Jahr laufen. Aber eben für uns ist sie immer alle halben Jahr quasi, wo wir eine neue eröffnen. Eben um das Haus als Wissenschaftsmuseum lebendig zu halten, gibt es eben immer unterschiedliche Ausstellungsthemen. Und das Verbindete ist immer das Hören. Also es gibt immer eine Station, wo ich einen Text zu dem jeweiligen Thema hören kann. Oder zum Beispiel also die neue Ausstellung Um alles in der Welt heißt die. Die läuft jetzt seit April. Da geht es um Recycling, um Umweltschutz, um wie quasi unsere Welt zusammen miteinander verbunden ist. Also alles, was ich kaufe, was ich konsumiere, wie ich lebe, hat irgendwo eine Auswirkung. Und da gibt es zum Beispiel eine Station, da sprechen Lebensmittel zu dir. Also da kann ich einen Maiskolben auf einen Sensor legen und dann erzählt mir der Maiskolben, wo er herkommt, was er für Funktion hat, was er bewirkt im Körper, dass er eben sehr stärkehaltig ist, welche Tiere ihn gerne essen. Also der Maiskolben erzählt aus seiner Ich-Sicht sozusagen. Und genauso die Tomate, die Gurke, die Schokolade. Also alles, was halt so an Lebensmitteln, weil die Lebensmittel natürlich um die ganze Welt gehen. Das wichtigste Produkt ist überhaupt, weil ohne Lebensmittel könnten wir nicht leben. Und da ist es auch so, dass wir uns eigentlich selten Gedanken darüber machen, wo sie herkommen und wie sie verarbeitet werden. Und das ist ein Teil dieser Sonderausstellung, also dass der auditiv wahrnehmbar ist zum Beispiel. Aber grundsätzlich geht es eben um ein Thema, das jetzt nicht eins zu eins mit dem Hören zu tun hat. Was aber eben auch wichtig ist, weil als Science Center sollte man sich auch über Umweltschutz Gedanken machen zum Beispiel. Und als Bildungshaus ist uns das ein Anliegen, dass wir das auch den Schülerinnen und Schülern erzählen, die zu uns kommen. Und es sind immerhin 7.000 pro Jahr. Die zweite Ausstellung, die wir bis heute sozusagen laufen haben, die jetzt auch ein ganzes Jahr gedauert hat, das war der Tatort Audioversum. Da haben wir so eine Rätselreihe entwickelt rund um einen Kriminalfall. Und wir haben erzählt, was Forensik ist, wie Kriminalistik vonstatten geht, was wichtig ist dazu. Und eben ist es wie so ein kleiner Escape Room aufgebaut worden. Und die Hörstation dazu war ein Interview oder zwei Interviews mit einem Molekularbiologen, mit dem Dr. Parson, der in Innsbruck sehr bekannt ist, und mit dem Dr. Thomas Müller, das ist ein Kriminalpsychologe. Also es war ein ganz interessantes Interview. Mit den beiden Herren haben wir auch ein Rahmenprogramm gemacht, also ein Vortragsprogramm im Audioversum. Also die war bis vor kurzem eine sehr beliebte Ausstellung. Und kann ich vielleicht auch gleich ankündigen. Ab 9. September gibt es eine neue Ausstellung, die super auch zu uns passt. Da dreht sich alles ums Gehirn. Die heißt Brain Gym. Also wirklich wie ein Fitnessstudio aufgebaut. Nicht direkt, um sich körperlich zu ertüchtigen, sondern sein Gedächtnis zu trainieren. Also zur Demenzprävention weiß man genau, wir müssen einfach unser Gehirn fleißig trainieren. Wir müssen, also da gibt es zum Beispiel so Wörterrätsel, man muss Linien nachfahren, links und die rechte und linke Gehirnhälfte muss was anderes machen. Man muss Diagramme nachstellen, man lernt überhaupt, wie das Gehirn aufgebaut ist, was die linke Gehirnhälfte, wofür die zuständig ist und die rechte Gehirnhälfte, wofür die zuständig ist. Wir lernen aber auch, und es ist ein schönes Exponat, das dann auch zu sehen ist, was die Seele für unser Gehirn macht oder mit unserem Gehirn macht. Dass wir ein Mensch sind, die nicht nur diese große Denkzentrale hat, sondern auch eben eine Seele haben, die sich gegenseitig befruchtet. Also das, was wir seelisch fühlen, beeinflusst unser Gehirn und umgekehrt. Das Exponat heißt dann Geometrie der Seele. Wird auch ein sehr schönes, gibt es auch eine Tonspur dazu, wo man auch zuhören kann. Also das ist jetzt so die neue Ausstellung, die sehr gut ins Wissenschaftsmuseum passt, aber auch sehr gut in die akustische Erlebniswelt passt. Also wo wir wieder eine gute Verbindung zustande bringen. Glaube ich halt zumindest. Ich hoffe, dass dann auch das Feedback so ist.
Die Ausstellung schaue ich mir auf jeden Fall an.
Ja, das würde mich sehr freuen. Das würde mich sehr freuen. Also am 9. September beginnen wir damit. Wir haben jetzt noch keine offizielle Eröffnung geplant, weil das bei interaktiven Ausstellungen nicht so einfach ist, wenn da viele Leute zugleich da sind und das alle ausprobieren wollen, dann ja, das torpediert ein bisschen den Gedanken des Interaktiven. Also interaktiv heißt immer, man sollte sich Zeit nehmen, mal mindestens eine Stunde durch diese Sonderausstellung zu gehen und dann eben Step by Step alle Exponate durchprobieren, selber probieren. Und das Besondere bei dieser Ausstellung ist, dass es so eine NFC-Karte dazu gibt. Die kann man registrieren und man kann auch zwei-, dreimal kommen, um auch seinen Fortschritt zu testen. Also wenn ich so Gedächtnistraining mache, dann wird es auf dieser Karte gespeichert. Und wenn ich wiederkomme, kann ich die Übung wieder machen und schauen, bin ich schon schneller geworden, habe ich was dazugelernt. Das wäre eigentlich so das Ziel. Deshalb Gym, ins Fitnessstudio soll man auch nicht nur einmal gehen, das bringt nichts, sondern man soll es regelmäßig machen. Ja, genau. Und wir haben sehr viele Gäste, die eben das Freizeitticket haben. Da kann man ja dreimal zu uns kommen. Aber auch alle anderen sind eingeladen, uns öfter zu besuchen.
Welche Ausstellung würdest du gerne einmal machen? Ihr habt ja eigentlich nur begrenzt Kapazität oder Kontingent zur Verfügung. Aber welche, also wenn du dir alles ausmalen könntest und dir alle Möglichkeiten offen stehen, welche Ausstellung würdest du gerne einmal machen?
Das ist eine gute Frage. Da gibt es ganz viele Themen, die wir noch bespielen können und wollen. Also aktuell dran bin ich gerade an dem Thema Tanzen. Tanzen hat ganz viel mit dem Hören zu tun. Die Musik, die wir hören, die entweder sofort uns ins Blut geht oder eben nicht. Ja, es gibt Musik, die natürlich nicht zum Tanzen anregt, aber vielfach schon. Das ist ein Thema, das ich glaube, dass das sehr gut zu uns ins interaktive Museum passen würde. Dass wir eine Sonderausstellung machen, wo wir den Leuten zum Tanzen einladen, wo wir an Tanz vermitteln, lernen wollen, wo wir so ein bisschen die Kulturgeschichte des Tanzens nacherzählen, weil es hat jede Kultur, jede Religion, jede Nation hat so ihren eigenen Tanz, was das Körperliche überhaupt mit uns macht, also wenn wir was hören, warum wir das in unserem Körper umsetzen wollen, warum das Tanzen auch so was Emotionales ist, überhaupt was die Musik mit uns macht, die wir über unsere Ohren aufnehmen. Also das finde ich wäre ein ganz tolles Thema, das sehr verbindend ist und das möchte ich total gern machen. Also Tanzen ist ja ein heißes Thema. Was ich auch spannend finde, was wir auch demnächst einmal machen wollen, allerdings in einer kleineren, eingeschränkteren Form, ist zum Beispiel so ein wichtiger Faktor wie das Wasser. Sehr Nährstoff ist ein ein Naturprodukt, hat aber so viele verschiedene Zustände, ja, das Eis, also verschiedene Aggregatzustände. Und wie kann ich das hören? Der knirschende Schnee, das fließende Wasser, das Knacken des Eises. Das finde ich ja etwas, was ich total spannend finde. Und man sagt ihm, wie kann ich so ein lebendiges, man kann es gar nicht Produkt nennen, ja, es ist ein Faktor, was ist Wasser? Hilf mir auf die Sprünge, lieber Robert. Was ist Wasser für dich?
Mitunter eins der Lebenselixier.
Elixier, ja natürlich, ein Lebenselixier. Genau, wir hören es da in dem Glas. Kann man es hören? Nein, man kann es nicht hören. Könnt ihr? Nein.
Google.
Wenn ich jetzt so einen Strohhalm hätte, dann würde man es hören. Oder wenn ich jetzt reinblasen würde und die Blasen entstehen zum Beispiel. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Man denkt da gar nicht so drüber nach, weil das so normal ist. Nicht? Wir haben das Glas neben uns und wir spüren es eher, wenn wir es ausschütten. Aber kann man Wasser hören? Es gibt eine interessante Podcast-Folge im Audioversum-Podcast. Wir haben ja auch eine kleine Podcast-Serie. Und da hat ein Künstler namens Peter Kutin, das ist ein Audiokünstler, war am Hinterduxer Gletscher und hat ein Loch in den Gletscher gebohrt und hat dieses Mikrofon, so wie deines, hier in den Gletscher gesteckt und hat einfach aufgenommen, wie der Gletscher von innen sich anhört. Ist wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich. Und wenn man nicht weiß, wenn man es davor nicht liest, was es ist, dann denkt man an alles andere, aber nie an einen Gletscher. Und er hat das sehr schön beschrieben auch. Also das ist also ein Phänomen, dass man Wasser hörbar macht. Das würde ich total gerne mal machen.
Spannend, sehr spannend. Leonardo da Vinci ist ja an dieser Stelle auch eine sehr große Inspiration, weil der hat sich auch sehr viel mit Wasser beschäftigt.
Also. Unbedingt, natürlich. Er ist natürlich ein ganz großer Wissenschaftler in der Historie. Also bei mir ist es eher so die Intuition, die mir jetzt zu dieser Antwort leider, aber schon auch ein Projekt, das wir so am Rande verfolgen und das wir sicher mal zeigen wollen.
Schön. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Julia, drei Fragen habe ich noch an dich.
Bitte.
Die erste Frage ist, wo möchtest du in Zukunft genauer hinhören?
Ich möchte in Zukunft, oder eigentlich schon jetzt in der Gegenwart, noch genauer hinhören, was uns so täglich via Medien geliefert wird. Als von meinem Beruf natürlich bin ich da schon ein bisschen erprobt und da merke ich leider eine große Veränderung. Und wie ich eben davor erzählt habe, das Hören ist ein aktiver Prozess, ein aktiver Denkprozess. Und wenn wir etwas oft hören und wenn etwas oft wiederholt wird, dann glauben wir es irgendwann. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn wir differenzierter hinhören und hinterfragend hinhören und reflektiert hinhören, dass wir nicht mehr alles glauben. Und dass uns das allen gut tun würde, wenn wir wieder ein bisschen genauer differenzieren, was uns so umgibt. Ja, also die Bad News, finde ich, sind keine Good News. Ich würde sehr dafür eintreten, dass wir wieder die guten Nachrichten genauer hören. Dass es wieder positive Berichterstattung braucht, weil die eben die Menschen entsprechend positiv beeinflusst und sie motiviert wieder, an unserer Gesellschaft wieder gut weiterzuarbeiten. Wenn wir immer nur Negatives hören, macht sich das weder im Einzelnen noch im Kollektiv positiv bemerkbar. Und da möchte ich auf jeden Fall künftig noch genauer hinhören, ja, muss ich sagen.
Schön. Sehr schön. Die innere Firewall quasi ein bisschen.
Genau.
Ein bisschen
schärfen. Ja. Mhm. Genau. Innere Firewall, ja. Sehr gut.
Was hörst du am liebsten?
Ich höre am liebsten, es gibt natürlich eine Unmenge an Musik, die ich sehr gerne höre. Gestern zum Beispiel war ich bei den Festwochen der Altmusik und ich bin ein ganz großer Fan davon. Da muss man sich zwar ein bisschen einhören, ja, es ist nicht ganz leicht erschließbar für die Ohren, aber das ist unheimlich schön, diese Verbindung, alte Instrumente, und gestern war eben ein Liederabend mit einer schönen Sopranstimme. Also das höre ich sehr gerne. Ich höre aber auch sehr gerne schöne Stimmen, die mir Geschichten erzählen. Also ich bin ein Freund von Hörbüchern. Oft das Lesen kommt ein bisschen zu kurz, wenn man berufstätig ist. Da kann ich oft am Abend mich nicht mehr so gut konzentrieren auf ein Buch. Ich lese sehr viel im Urlaub, aber während des Jahres ist es nicht so leicht möglich. Aber ein Hörbuch ist ganz spannend. Wenn man im Auto sitzt und sich eine gute Geschichte von einer schönen Stimme erzählen lässt. Und da kann ich zum Beispiel empfehlen von Hermann Hesse das Glasperlenspiel. Es ist eigentlich ein komplexes Buch aus der Literatur, das ich nie gelesen habe. Aber dieses Hörbuch ist unglaublich schön. Also das wirklich auch mit Klängen arbeitet, das Umgebungsgeräusche einbaut. Das ist eigentlich mehr ein Hörspiel, als dass es nur erzählt wird. Und da wird diese schöne Geschichte vom Glasperlenspiel und auch das Hintergründige, das ja damit erzählt wird, ganz besonders erlebbar. Also das hat mir sehr gut gefallen, dieses Hörbuch. Das mag ich sehr gern. Ich höre auch gerne Podcasts, deinen zum Beispiel. Wirklich sehr interessante, spannende Gäste, die du hast. Ich höre aber auch gern den Podcast von Lanz und Brecht. Ich mag diesen Richard David Brecht sehr gerne, weil ich finde, er kann sehr gut erzählen und
sehr eloquent.
Ja, sehr eloquent, sehr eloquent. Ich meine, er wird fast bei allen Themen befragt. Es ist vielleicht schon fast ein bisschen inflationär, weil das, wenn man zu allen Themen Experte ist, kann jetzt auch nicht sein. Aber ich finde trotzdem, dass er ein umfassendes Wissen hat und ein toller Philosoph ist und eben auch jemand ist zum Beispiel, wo ich davon erzählt habe, dieses Buch, Die vierte Gewalt von ihm, das habe ich gelesen, wo ihm sehr diese Medienlandschaft hinterfragt. Und da ist er ganz besonders brillant und da beschreibt er das auch so, dass man das, was wir im Radio hören und im Fernsehen hören und immer wieder wiederholt hören, dass wir das dann irgendwann einmal als Wahrheit hinnehmen. Und da gibt es einen schönen Satz, die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln. Also nur weil man es so oft hört oder weil es alle wiederholen, heißt nur lange nicht, dass es wahr ist. Ja, und deshalb höre ich auch gern den Podcast zwischen den beiden, weil das ja immer eine recht kontroversielle Diskussion ist und bildend ist. Und man kann oft eben während dem Autofahren, so viel könnte ich gar nicht lesen, als wie ich während dem Autofahren zuhören kann. Und das mag ich gern.
Eine Frage habe ich noch, Julia. Was möchtest du noch sagen?
Was ich noch sagen möchte?
Ja, die letzte Frage.
Also ich möchte gerne sagen, dass ich finde, dass das Audioversum ein ganz tolles Haus ist. Und nicht nur, weil ich selber dort arbeite, sondern weil ich auch das früher ja schon beobachtet habe, wie viele Schüler dort aus- und eingehen, was man alles erleben kann und dass es einfach als Bildungs- und Kulturinstitution in der Stadt Innsbruck einen wichtigen Platz eingenommen hat. Wir haben jetzt gerade die Schlechtwettertage, die es leider im Sommer heuer gegeben hat, also teilweise 700 Besucher am Tag, also schon eine satte Summe, was vielleicht schon fast ein bisschen viel war. Eben interaktiv heißt immer, man muss dann manchmal ein bisschen warten. Also besser ist, wenn es weniger Leute sind. Aber für uns ist es ein ganz großer Erfolg, dass wir so gut besucht werden. Und dass das Audioversum einfach für die ganze Familie ein Programm bietet, also für groß, für klein, für alt, für jung. Wir brauchen kein Vorwissen, wir brauchen keine Vorbildung. Man kann einfach reingehen, man kann Spaß haben und man kann spielerisch lernen. Und das ist etwas, das man selten so vereint geliefert bekommt, wie eben im Audioversum. Und an sich der Stadt Innsbruck ist das bewusst. Also wir werden gefördert von der Stadt Innsbruck. Das freut uns sehr. Wir werden auch gut besucht von Touristen. Also auch, glaube ich, den Tourismusverbänden ist es klar, dass das Audioversum eine wichtige Funktion in der Stadt liefert. Und ja, das wäre mir wichtig zu sagen, dass man sagt, man darf in Zeiten, wo es eben Budgetknappheit gibt und so weiter, nie vergessen, dass es wichtig ist, dass wir für Bildung und Kultur was übrig haben, weil das die Gesellschaft prägt. Ja, und wenn wir das alles nicht mehr machen, wenn die Leute nur mehr vor ihrem Handy sitzen, das ist mir auch ganz wichtig, leider mit diesen Geräten, die uns täglich umgeben, so wertvoll und wichtig sie sind, so sehr müssen wir auch daran arbeiten, dass wir eben unser eigenes Gehirn trainieren, unsere eigene Kreativität ausleben und teilen miteinander. Ja. Deswegen, wir laden ja immer wieder Künstler ein, heimische Künstler, um ihre Arbeiten und um ihre Dinge zu zeigen bei uns, dass wir solche Orte wie das Audioversum haben, wo das alles möglich ist. Und das hoffe ich, dass das nicht dem Netflix-Trend und dem Handy-Trend, wo man nur mal so kurze Infos drüber wischt und wo man dann glaubt, man hat eh schon alles verstanden. Und wenn man dann einmal nachfragt, hat man eigentlich überhaupt noch nichts verstanden. Also deshalb braucht es sowas, glaube ich, ganz, ganz dringend. Einerseits zur Unterhaltung, aber auch zur Bildungsförderung. Und da stehe ich voll und ganz dahinter und werde es auch in den nächsten Jahren weiter forcieren. Natürlich nicht allein, sondern gemeinsam mit meinem Team. Da bin ich auch sehr dankbar, dass es ein gutes Team gibt hinter mir. Und ich hoffe, das kommt entsprechend rüber.
Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ich freue mich schon auf viele weitere Ausstellungen. Also ich werde auf jeden Fall das Brain Gym anschauen. Also wie du gesagt hast, es ist sehr, sehr wichtig, das Gehirn zu trainieren. Mhm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir Menschen einfach relevante Orte benötigen, wo wir neue Dinge kennenlernen, interaktiv kennenlernen und wo einfach die Sinne beansprucht werden. Und ihr bietet so einen Ort und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich mit dir heute sprechen konnte. Danke, Julia.
Fein, Robert. Vielen Dank. Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen und dir zuzuhören. Und ja, ich freue mich schon auf die fertige Folge und die werden wir entsprechend teilen und weiterschicken, dass es möglichst viele hören.
Das freut mich. Ja? Vielen Dank.
Fein. Dankeschön. Danke auch.